Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Marion Flatzmäser.
Die Aufteilung der Hausarbeit, der Kinderbetreuung ist eine der größten Gefahren für eine Beziehung.
Willkommen beim Fokus. Dr. Erich Lehner spricht heute darüber, wie veränderte Rollenbilder auf Beziehungen wirken und welche Schlüsse sich daraus für die Zukunft des Zusammenlebens ziehen lassen. Lehner hat Theologie, Psychologie und Pädagogik studiert. Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Männer- und Geschlechterforschung. Anlässlich des 40-Jahr-Jubiläums des Ehe- und Familienzentrums erklärt er, warum sich die traditionellen Rollenbilder ändern müssen.
Wir haben in Österreich als eines der führendsten Länder nach wie vor den vollzeiterwerbstätigen Vater und die teilzeiterwerbstätige Mutter. Das ist also eine Grundstruktur, nicht? Die Qualität der Familienbeziehung ist am höchsten dann, wenn es keine Kinder gibt. Sobald Kinder kommen, trübt es die Qualität. Der Tiefpunkt, wenn aus Kindern Jugendliche in der Adoleszenz, furchtbar, Erholung nach Auszug, Männer durchaus bessere Sichtweise. Bei der Paarbeziehung genau dasselbe, der charakteristische Einbruch für Frauen nach der Geburt, der Tiefpunkt, wenn Kinder das Haus verlassen, danach Erholung. Ganz klar, daher nach der Geburt die ersten Scheidungsgedanken bei der Frau, bei den Frauen, Gruppenphänomen, nicht so sehr bei den Männern. Mehrheitlich Frauen stellen die Beziehung in Frage. Je länger eine Beziehung hält, desto stabiler, aber desto mehr die Unzufriedenheit der Frau. Das muss uns zu denken geben. Während Männer über alle Altersgruppen hinweg relativ konstante Zufriedenheitswerte hinsichtlich der Aufteilung der Haushaltsagenten und der Kinderbetreuung und auch nur geringe Schwankungen bei der generellen Zufriedenheit mit der Partnerschaft aufweisen, Männer, ist bei Frauen naheliegend, dass ihr negativer genereller Partnerschaftszufriedenheitsverlauf über die Alterskohorten weitgehend von der zunehmenden unterdurchschnittlichen Zufriedenheit mit der Aufteilung der Haushalts- und der Kinderbetreuungstätigkeiten geprägt ist. Verzeihen Sie, was da drinnen steht im Soziologendeutsch. Die Aufteilung der Hausarbeit, der Kinderbetreuung ist eines der größten Gefahren für eine Beziehung. Nicht? Das kommt noch auf uns zu. In unseren Betrieben wissen wir, dass 20% der Mitarbeitenden Pflegeverpflichtungen zu Hause haben. Ja? 70-85% der Pflege von älteren Menschen oder Menschen mit Behinderung werden in der Familie und hier natürlich von Frauen und weniger von Männern, obwohl wir Männer aufholen, ja, gemacht. Männer stehen meist ab der Pension zur Verfügung. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass wir einen ganz wichtigen Aufholbedarf haben, dass Menschen das Leben in Fülle haben. Beziehe mich auf dieses Johannes-Zitat. Es geht darum, dass Menschen das Leben in Fülle haben, wo wir sehen müssen, dass die Reduktion auf das, was du als Frau, als Mutter bist, dass das, was du als Frau, als Pflegerin bist, nicht die Natur ist. Und dass das eigentlich eine Einengung der persönlichen Würde des Menschen ist. Gleichzeitig denke ich auch, dass das die Geschlechterrolle, die den Mann zum Familienernährer macht, zum Familienerhalter macht, die ihn draußen lokalisiert, wie Schiller das noch gesagt hat, nicht? Der Mann draußen in der Wildnis, ebenso eine Reduktion auf seine Geschlechtsrolle ist und ihm nicht würdig wird. Die Fülle des Menschseins bedeutet für beide Geschlechter, für jeden Menschen, dass er sowohl in der Intimität und im Innern der Pflege, der Sorge, der Familie, als auch im Draußen der Macht, der Gestaltung, des Herumgehens, des Vernetzens dergleichen ist, dass das eigentlich die Fülle des Menschseins ausmacht und jede einseitige Einengung eigentlich eine Beschneidung ist. Daher, es braucht politische Veränderungen, weil das Paar, die Familie, kann das alleine nicht. Bei bestehenden Regelungen, und das sind die Arbeitszeitgesetze, nicht? Sie merken jetzt also die Gefährlichkeit des 12-Stunden-Tages, wie immer der dann gelebt wird, aber allein die Idee, Österreichs Männer arbeiten im Vergleich zum EU-Durchschnitt mehr. Und die fleißigsten Männer, meine Damen und Herren, sind die Griechen. Nur, dass es auch einmal gesagt wird, nicht die nordischen Staaten. Ja. Also Österreich hat mit Überstunden sozusagen den höchsten Grad. Worum geht es hier? Es geht daher um politische Maßnahmen und Regelungen, die Frauen in den Beruf fördern, damit sie die Gesamtheit ihres Lebens leben können, und Männer in die Familie fördern, damit sie auch die Gesamtheit ihrer Person werden. Und das, was angedacht ist, für alle diese, ob sie jetzt zusammen oder getrennt sind, ja, wir dürfen nicht immer nur diese vollständigen Familien, wie es so schön heißt, auch das ist meines Erachtens ein abwertender Begriff. Familie, doing family, mit einer Fülle von Maßnahmen unterstützen, dass sie sich um die Kinder sorgen können, alte, kranke. Das heißt, ganz klar, Männer müssen weniger arbeiten und in die Familie. Frauen müssen weniger in der Familie und mehr arbeiten. Und wenn Sie mich jetzt dann fragen, ja, was heißt das? Dann zitiere ich abschließend sozusagen den State of the World Fathers. Wenn das so ist, dass beide Elternteile möglichst gleich zu Hause und gleich weg sind, ja, ausgeglichen, dann hat es eine massive Verbesserung für die Kinder. Sie entwickeln ihre Empathie, ihre soziale Kompetenz, ihre schulische Leistungsfähigkeit besser. Weil Intelligenz ist natürlich nicht so sehr angeboren, sondern das ist in erster Linie eine Neugierhaltung aus einer sicheren Bindung heraus. Und Eltern, die vorhanden sind, das geben können, die unterstützen ihre Kinder. Und wenn zwei Eltern das sind, ist das besser, viel, viel besser, weil das Kind Chancen hat. Die Madonnenfamilie ist eigentlich suboptimal. Ja? Madonnenfamilie heißt Mutter mit Kind und der Vater ist irgendwo. Zwei Elternteile, ob die jetzt homosexuell oder queer oder heterosexuell sind, ist sekundär. Wichtig sind die Bindungspersonen. Und natürlich hat es einen Benefit für Frauen, weil sie jetzt ihren geschlechtergerechten Anteil an der Welt wahrnehmen können. Und es hat einen Benefit für Männer. Männer, die in beiden Bereichen vorhanden sind, erhöht das Wohlbefinden, schenkt Sinn und Erfüllung, stärkt soziale Kompetenz. Hier noch einmal, der Vorteil für Männer erhöht ihre Lebensqualität. Sie leben länger. Ja, wirklich, kann man empirisch belegen. Sie haben ein verringertes Risiko der Depression und des Suizids. Das ist ein Vorteil für Frauen, weil sie dann sehr weniger Pflege mit ihren Männern haben. Und, man höre und staune, reduziert Gewalt in Familie und Gesellschaft. Das sind Studien, die in den USA und Europa durchgeführt worden sind. Männer, die Windel waschen, kochen, putzen für ihre Kinder, haben weniger Gewaltpotenzial. Nur, dass klar ist. Ja? Ein Beitrag zu einer Kultur der Trennung ist die geschlechtergerechtet und verbessert massiv die Beziehungsqualität. Heißt noch nicht, dass weniger Scheidungszahlen, aber qualitativ bessere Beziehungen. Nicht? Daher lohnend wäre, in diese Richtung zu arbeiten. Und wenn Sie es noch einmal theologisch wollen, Paulus, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit, Friede und Freude, das ist es sozusagen, das wir herstellen müssen.
Warum aber plädiert Dr. Erich Lehner für eine neue Form der Aufteilung der Arbeit zwischen Mann und Frau? Wissenschaftliche Studien, sagt er, belegen, dass es nötig ist.
Wir wissen aus Studien sehr genau, wenn ein Vater unter 26 Stunden arbeitet, dann ist die Wahrscheinlichkeit um ein Wesentliches größer, dass er bei den Kindern bleibt. Umgekehrt, wenn eine Frau über 26 Stunden arbeitet, bis Vollzeit, dann erhöht auch das die Wahrscheinlichkeit, dass der Vater bei den Kindern ist. Ja? Das heißt, politische Maßnahmen müssten einmal in diese Richtung gehen. Unabhängig davon, dass ich ganz bei Ihnen bin, dass es generell ist. Ja. Und was auch ganz, ganz interessant ist, die Gender-Einstellung des Paares wirkt sich aus. Wichtiger als die Gender-Einstellung des Mannes ist die Gender-Einstellung der Frau. Wenn der Mann einer ist, sagt, ja, ich kann mir gut vorstellen und ja, ich bleibe zu Hause, aber die Frau dann sagt, na, diese 3 Jahre will ich mir nicht nehmen lassen, ja, dann ist die Entscheidung des Mannes, so weit sind wir Männer nicht, dass wir jetzt mit unseren Frauen in Clinch gingen. Das habe ich vielen Männern gesagt, du, gehst du so einfach weich auch mit deiner Entscheidung, wenn deine Frau sagt, das Auto kaufen wir jetzt nicht?
Der Referent hat die Zuhörerinnen und Zuhörer auf eine Zeitreise durch die Jahrhunderte mitgenommen. Die Beziehungen zwischen Mann und Frau haben sich verändert. Arrangierte Ehen, Zweckgemeinschaft und Liebesheirat, Heiratsverbot, beispielsweise für Lehrerinnen, all das gab es im Laufe der Zeit.
Ich möchte Ihnen hier sozusagen die klare Lehre der Kirche mitgeben. Wenn es vorher geheißen hat, das romantische Liebesideal, dann ist schon hier sozusagen mitgedacht, dass es hier um zwei Personen geht. Um zwei Personen, die einander ein Ja-Wort geben, die einander lieben, die sozusagen Bund fürs Leben schließen. Und das ist erstmalig in der Kirche ausgedrückt worden im Zweiten Vatikanischen Konzil. Das wäre damals unsere Grundlage gewesen, wenn wir damals eine Veranstaltung gemacht haben. Da hätte man ganz euphorisch gesagt, Gemeinschaft der Liebe. Denn was vorher war in der katholischen Kirche, war in erster Linie der Ehevertrag. Menschen, die miteinander einen Vertrag schließen, die diesen Vertrag ein Leben lang durchhalten, selbstverständlich. Und hier jetzt das Zweite Vatikanische Konzil, das jetzt weggeht vom Vertrag, hingeht zur Beziehung, die diese zwei Menschen eingehen. Der Bund fürs Leben. Der Bund, der durch ein unwiderrufliches personales Einverständnis, da geht es um Liebe, da geht es um Gefühl, da geht es um Nähe, indem sich die Eheleute gegenseitig schenken und annehmen, begründet wird. Und was das Zweite Vatikanum damals auch gesagt hat, es gibt nicht mehr die Ehezwecke. Denn wie Sie wissen, vorher war der erste Ehezweck das Kind und dann die Beziehung der Liebenden. Das Zweite Vatikanum hat das sehr in Frage gestellt. Nun, ehrlicherweise muss man sagen, das war das Zweite Vatikanum. Konterkariert wird das Ganze durch den Codex Iuris Canonicis, den Cic, wie wir alle sagen, wo der Vertragsgedanke wieder sehr, sehr stark ist. Und in dieser Ambivalenz, glaube ich, stehen wir. Und insofern möchte ich Sie hinführen zu dem, ja, wie sind heute Beziehungswelten? Wir müssen uns bedenken, dass wir eine kurze Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, 20 Jahre, ein Fenster hatten, wo diese romantische Liebe, Vater, Mutter, Kind, dauerhaft ein Leben lang kurze Zeit so den Anschein gab, als ob es es gäbe. Nein, in den 60er Jahren, 70er Jahren und dergleichen sind wir sozusagen auf jenes Niveau der Trennungen und des Zusammenlebens gekommen, das wir in der Geschichte kennen. Was wir sehen ist, dass es eine ganz, ganz große Beziehungsneigung gibt. Menschen wollen zusammenleben. Die bahnbrechende Studie ist die sogenannte Drei-Generationen-Studie von Schmidt, durchgeführt 2006, wo er unterschiedliche Generationen, unterschiedliche Alter gefragt hat. Und durchgehend 95% der Befragten die Zweierbeziehung als ideale Form sehen. Die sollte auch monogam sein. Und wie vorherzusehen, Frauen haben hier eher mehr zugestimmt als Männer, aber insgesamt auch ein hoher Männeranteil. 83% gehen eine Beziehung mit der Absicht ein, dass sie ein Leben lang hält. Hier sind vor allem die 30-Jährigen, die Antwort gegeben hat, aber trotzdem ist es ein Ideal über die Generationen hinweg. 80% der 30-Jährigen wollen ein Kind mit aktueller Partnerin. 65% wollen aktuelle Partnerin später heiraten. Also eigentlich eine positive Nachricht. Was hier ausgesagt worden ist, ist, dass Menschen eine dauerhafte Beziehung eingehen wollen und sogar die Ehe nicht ausschließen, immerhin. Und zwar Menschen, die nicht unbedingt katholisch sozialisiert worden sind, das ist in Norddeutschland durchgeführt worden, daher können wir nicht sagen, dass das sozusagen schon katholische Ehelehre ist, aber Menschen sagen, wir wollen in Beziehung leben. Wir können das Ganze noch einmal untermauern durch die sogenannte Scheidungsstatistik oder die Zahlen des Zusammenlebens, würde ich es eher nennen. Auch hier schaut es positiv aus, denn 60% der Menschen leben in festen Beziehungen. Und das ist eine sehr hohe Zahl. Die Trennungen in den letzten 20 Jahren sind stabil. Die Dauer der Ehe vor Scheidung von 11 auf 14 Jahren hat sich erhöht. 2/3 der Kinder leben mit beiden Elternteilen auf. 60% aller Paare leben mehr als 45 Jahre zusammen. 2 von 3 Ehen enden mit dem Tod. Und die Wahrscheinlichkeit des Zusammenbleibens, 3/5 der Paare bleiben zusammen.
Dass du noch gehörst, ich will, dass du noch einen Baum aufstößt, wenn du dich nicht scherst. Und ich will, dass du so fühlst, dass du ohne mich kannst, aber nicht ohne mich willst. Dass du ohne mich kannst, aber nicht ohne mich willst. Und ich will, wann ich's nicht spür, dass du mir offen ins Gesicht sagst, wann ich dich verliere. Und ich will, weil ich so bin, dass du das willst, was ich will von dir, grad weil ich so bin, damit du weißt, wie ich fühl, werd ich's dir erklären. Mit dir will ich nicht alt werden, mit dir will ich umsterben. Mit dir will ich nicht alt werden, mit dir will ich umsterben. Perfekt zusammenfügst wie ein Kaleidoskop. Und ich werd, weißt du, es verdienst, die auf Händen durchs Leben tragen, als kleiner Verdienst. Die auf Händen durchs Leben tragen, als kleiner Verdienst. Und ich weiß, dass er Liebste verblasst, doch ich werd's dir beweisen, solange du mich. Mit dir will ich nicht alt werden, mit dir will ich umsterben. Mit dir will ich nicht alt werden, mit dir will ich umsterben. Greif mit mir noch die Stirn und verbrenn da die Finger. Vielleicht werden wir reden, aber vielleicht hält's für immer. Mit mir noch die Stirn und verbrenn da die Finger. Vielleicht werden wir reden, aber vielleicht heut's für immer. Greif mit mir noch die Stirn und verbrenn da die Finger. Vielleicht werden wir reden, aber vielleicht heut's für immer. Greif mit mir noch die Stirn und verbrenn da die Finger. Vielleicht werden wir reden, aber vielleicht heut's für immer. Greif mit mir noch die Stirn und
ist eine Heirat aus Liebe glücklicher als eine arrangierte Ehe? Man möchte es gerne glauben, doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache.
Und dann sehen Sie, dass das Glückspotenzial am Beginn einer Liebesheirat größer ist als einer arrangierten. Aber nach 5 Jahren kippt's. Und das Glückspotenzial in einer arrangierten Höhe ist höher bis zum 10. und in der Liebesheirat sinkt's. Das ist jetzt für mich kein Plädoyer, dass man Liebesheiraten abschafft, ja, weil das unserem demokratischen, kulturellen Verständnis besser entspricht. Das Plädoyer ist, dass man schauen muss, warum ist es so? Und das entspricht dann dem, was ich versucht habe, Ihnen mit Rötzer und dergleichen zu sagen, nämlich, dass in arrangierten Ehen man mit anderen Vorstellungen in die Beziehung geht. Und viel mehr dieser Grad ist, wir müssen es entwickeln. Ja, und die Erwartungen auch begrenzt und angemessen sind. Auch die Vorstellung, dass der Partner, die Partnerin nicht die gesamte Erfüllung meines Lebens sind. Nicht? Also das können wir nehmen. Von daher glaube ich nach wie vor, dass Kulturen immer gestaltet werden durch Entscheidungen. Das heißt, wir sind im Moment sind wir sicher in einer schrecklichen Situation des Islam, wo die dschihadistischen Zusammenhänge mehr im Vordergrund sind. Nur müssen wir aufpassen. Auch wir haben bei uns so ein dschihadistisches Potenzial, wenn Sie es gelesen haben. In Rom haben Fundamentalisten die Statuen von Indigenen in den Tiber geworfen oder so. Oder christliche Fundamentalisten erschießen in Amerika Abtreibungsärzte. Also da müssen wir immer vorsichtig sein. Wir sind in der guten Situation, dass wir im Moment diese Bewegungen Gott sei Dank nicht haben, aber es kann jederzeit bekommen. Von daher ist mein großer Glaube weltweit, dass wir sehr wohl in diese Richtung gehen. Und das sehe ich an indischen Bewegungen dergleichen, wo es die Gleichstellung der Frau gibt, wo es auch im Islam gibt Feminismus, wo es diese Gleichheitspotenziale gibt. Was wir brauchen, ja, und da komme ich jetzt auch wieder zu uns zurück, auf diese neuen Morde beispielsweise, dass wir es endlich thematisieren, und dass wir endlich Maßnahmen ergreifen. Diese 19 Morden waren ja nicht nur von Zuwanderern. Ja, das hätten wir ja so gern gehabt. Aha, die Bösen kommen da. Nein, das waren Leute wie du und ich. Und wir, auch die Zuwanderer sind Leute wie ich. Sondern die sind bei uns. Wir haben dieses Potenzial. Und wir müssen das aufgreifen und müssen hier eine Kultur der Trennung, aber auch eine ganz klare Veränderung. Es ist heute am Nachmittag so wunderbar gewesen, diese Verunsicherung in der Sexualpädagogikgruppe. Männlichkeitsbilder, besitzergreifende Männlichkeitsbilder, durchsetzungsfähige, konkurrenzorientierte Männlichkeitsbilder, die müssen wir bearbeiten und die müssen verändert werden, nicht? Und da haben wir noch sehr viel Luft nach oben. Wenn man zum Beispiel Schweden anschaut, da sind wir schon viel, viel weiter. Und die machen das auch mit den Zuwanderern, nicht? Da gibt es sicher noch viel Potenzial. Wo mir klar ist, es gibt natürlich Probleme, aber es gibt auch Möglichkeiten. Nur wir müssen es thematisieren. Und eines, was ich noch sagen kann, so wie Geschlecht keine biologische Notwendigkeit ist, sondern soziale Konstruktion auf der Grundlage Körper, das heißt gestaltbar, so ist es auch mit der Kultur und überhaupt erst mit der Religion. Denken Sie, die Vorstellung, dass Gott nicht nur in der katholischen Kirche haust, die ist erst 1963 abgeschafft worden.
Fokus. Jederzeit anhören und downloaden unter vorarlberg.orf.at.
Der Mensch als Ebenbild Gottes, Gott schuf ihn als Mann und Frau. Und die Frage ist, wie kann man das jetzt deuten? Ist das eine Ist-Beschreibung, es war halt so, Mann und Frau, oder ist das eine Soll-Beschreibung? Es muss so sein, dass Mann und Frau unterschiedlich sind. Hier ganz klar, Unterschiedlichkeit der Geschlechter. Dagegen die Wissenschaft, die jahrzehntelang bemüht hat, auf der Psychologie so etwas wie Unterschiedlichkeit festzuschreiben in ihren Eigenschaften, in ihren Wesenheiten, würden wir auf katholischer Ebene sagen, und es nicht geschafft haben, meine Damen und Herren. Die Annahme einer Charakterdichotomie zwischen Frauen und Männern ist auf überwältigende, entscheidende Weise widerlegt worden. Die insgesamt bestehende psychologische Ähnlichkeit von Männern und Frauen auf der Gruppenebene kann auf der Grundlage des Umfangs der sich stützenden Belege als eine der am besten gesicherten Verallgemeinerungen in den Humanwissenschaften gelten. Das heißt, wir haben es nicht geschafft, die Unterschiede festzustellen. Wir können biologische Unterschiede feststellen, wir können aber keine Unterschiede in Bezug auf Eigenschaften, auf Wesensempfindungen. Nicht? Wir wissen nicht, was Mütterlichkeit im Gegensatz zur Väterlichkeit sein soll. Wir wissen nicht, ob Frauen empathischer sind als Männer oder Männer gewalttätiger als Frauen. De facto sind Männer gewalttätiger in der Quantität der Phänomene. Aber in der Anlage können es Frauen genauso und umgekehrt. Das heißt, es gibt sowas nicht wie männliche und weibliche Wesenheit, sondern jedes Geschlecht hat die Möglichkeiten der Gattung in sich. Und all das, was ich dann an meinen Möglichkeiten auslebe, das wird dann zur dominanten Eigenschaft. Sodass wir schon sagen können, auf der Verhaltensebene können wir bei den Gruppen Unterschiede feststellen, aber nicht in den Anlagen.
Menschen wollen und brauchen Beziehungen. Ein Kind, das auf die Welt kommt, will Beziehungen eingehen. Dadurch entwickelt sich seine Identität.
Menschen leben in Beziehungen. Menschen wollen Beziehungen und das ist auch weiter nicht verwunderlich, denn ich glaube, das ist eine der anthropologischen Grundbedürfnisse und Grundausstattungen. So kommen wir auf die Welt, so sind wir in dieser Welt evolutionär groß geworden. Martin Buber hat es so schön gesagt, ich werde am Du. Ich werde, spreche ich Du. Was heißt das? Das heißt, ein Selbst entwickelt sich in Beziehung zum Anderen. Es entwickelt sich nicht so, dass der Andere mir sagt, wie ich mich zu entwickeln habe, was ich zu tun habe. Und es entwickelt sich auch nicht so, dass der Andere wartet, dass ich meinen positiven Kern aus mir herauskomme, meine Wesenheit oder dergleichen. Nein, da rede ich jetzt als Psychoanalytiker. Ein Kind, das auf die Welt kommt und mit seinen Bezugspersonen in Kontakt kommt, wird weder von diesen erzogen, noch sollten sie dieses Kind irgendwie frei sich entwickeln lassen. Es ist viel komplexer und komplizierter. Jeder Augenblick der Begegnung zwischen Säugling, Kleinkind, Jugendlichen, Adoleszenten und Bezugsperson, die hoffentlich nicht nur die Mutter oder nicht nur der Vater, sondern mehr sind. Dass Bezugspersonen, daher rede ich auch von Bezugspersonen, die in diesem intensiven Austausch sozusagen ihre Identität entwickeln. Ein Selbst, meine Identität übernehme ich nicht, sondern ich entwickle sie in einer 1-zu-1-Beziehung. Ich glaube, das muss uns immer wieder bezogen sein. Auch die alte Frage, ob ich Werte vermitteln. Wir können nicht Werte vermitteln. Das geht nicht, das geht immer schief. Aber wir können ad hoc jetzt miteinander in der Beziehung Werte entwickeln, miteinander ins Gespräch kommen. Und die Entwicklung ist immer ein 1-zu-1 mit Bezugspersonen. Das, was die Wissenschaft in den letzten, sage ich jetzt einmal, 30 Jahren wunderbar dargestellt hat, ist eigentlich das zutiefst große Anliegen der, wie ich sie verstehe, der Sexualmoral, der Ehelehre, der kirchlichen Lehre, dass Beziehung das Wichtigste im Leben eines Menschen ist. Ohne Beziehung können wir nicht leben. Und zwar ein 1-zu-1 Austausch, immer wieder, jetzt und vor Ort. Die Frage ist jetzt, wie wir diese Beziehungen im Leben leben. Und da müssen wir natürlich sehen, dass sich etwas verändert hat. Es hat sich einiges verändert. Im Vordergrund steht heute nicht mehr die Ehe, sondern das, was im Vordergrund steht, ist die feste Beziehung. Und die ist dauerhaft. Die ist nicht bis zum Leben dauerhaft, bei allen, aber bei sehr vielen und bei einigen. Ja? Also es ist nicht so, dass man eine feste Beziehung eingeht und sagt, na, damit man sich besser trennen kann, sondern was wir sehen ist, nein, die Absichten sind, es soll länger dauern. In Bezug auf das Zusammenleben und in Bezug auf die Sexualität hat das die größte Bedeutung. Das heißt, es ist eine als vollwertige Beziehung zu nennen und wir dürfen nicht von unserem christlichen Standpunkt aus sagen, ja, das ist eine Vorform oder so. Nein, es ist eine feste Beziehung. Es ist eine familiale Beziehung, möchte ich sagen. Manche oder viele gehen auch in eine Ehe über, später eher heute als früher. Der Anlass ist meistens das Kind oder, wenn es halt passt, wie es so schön heißt, aber es gibt Anlässe und es wird. Und was wir auch sehen ist, es ist sehr oft mit einem höheren symbolischen und finanziellen Aufwand. Also es hat eine große Bedeutung, was ich oft sehe, wie Jugendliche, junge Familien oder junge Menschen heute heiraten, wie sie das zelebrieren mit Ritualen, die eigentlich aus einer patriarchalen Vergangenheit kommen, wo der Vater seine Tochter hineinführt. Damals war es so, dass der Vater die Tochter aus seiner Verfügungsgewalt unter die Haube in die Verfügung des anderen bringt. Aber es ist sozusagen heute geschichtsbefreit von allen diesen Dingen, kommen diese Rituale wieder auf. Und das sehe ich manchmal schon mit Sorge, weil natürlich auch die Bilder mitgeliefert werden. Aber sei es drum, wir müssen da schauen, dass halt kulturelle Rituale anders gedeutet werden. Und dann gibt es Beziehungsmuster, die sehr häufig auch auftreten. Ich habe sie genannt Entscheidungen aufgrund der Lebensumstände. Die Wissenschaft sagt sehr oft, das sind Übergangsphänomene. Ich möchte es nicht so deuten, sondern ich möchte sagen, nein, das sind Entscheidungen aufgrund der Lebensumstände, die Menschen in eine Situation bringt, wo sie sagen, das ist meine Form, mit der ich sozusagen mein Leben lebe. Das sind die nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften oder Living Apart Together oder Singles, die sehr oft auch ins Gerede kommen, und zwar in diese Richtung, dass man sagt, die Gesellschaft ist individualistisch. Und da müssen wir ganz einfach sehen, dass es einen Kern gibt von ca. 7% von Singles, die sich wirklich für dieses Dasein entscheiden, dass es aber viel, viel mehr Menschen gibt, die aufgrund der Lebensumstände, weil der Partner gestorben ist im Alter, weil man halt alleine bleibt oder weil man noch keinen Partner in der Jugend hat, für diese Lebensform entscheiden als Teil ihres Lebens. Ich glaube, das, was wichtig ist, dass wir uns in den Kopf hineingeben, dass es so etwas gibt wie ein Doing Family. Wenn wir uns fragen, was ist eine Familie, und wir zurückgehen in unsere Vergangenheit, dann hat es damals geheißen, dort, wo ein Ehepaar Kinder hat. Später hat man das etwas distanzierter gesagt, dort, wo unterschiedliche Generationen zusammenleben. Und heute würden wir sagen, dort, wo Menschen verbindlich zusammenleben. Verbindlich zusammenleben. Ob die jetzt der gleichen Generation, des gleichen Geschlechtes oder sonst irgendwie sind, es soll so etwas geben. Und es gibt Länder in der EU, die nordischen Staaten, Dänemark, die an rechtlichen Gegebenheiten dran basteln, nicht?
Wie kann nun eine Partnerschaft gelingen? Das ist eine harte Arbeit an der Beziehung, sagt der Referent des heutigen Fokus.
Das, was notwendig ist, ist sozusagen von einem romantischen Liebesideal zu einer aktiven Gestaltung von Beziehung zu kommen.
I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling. Just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine, babe. Between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. See you.
Fokus. Jederzeit anhören und downloaden unter vorarlberg.orf.at.
Beim 40-Jahr-Jubiläum des Ehe- und Familienzentrums hat er über Beziehungen im Wandel der Zeit gesprochen. Dr. Erich Lehner ist Theologe, Geschlechterforscher und Psychologe.
Ja, und das sage ich doch auch mit einer gewissen Stolz. Wenn wir heute vom Liebespaar sprechen, dann hat die Kirche, die katholische Theologie, eine ganz große Rolle gespielt. Der heilige Johannes Chrysostomus, die Ehe macht nicht der Koitus, sondern der Wille, hat damals gesagt, eine Ehe wird nicht geschlossen durch den Geschlechtsakt. Sie kennen das, das kann man dann schauen, ob das Laien durch Rot ist oder so. Und dann ist die Ehe vollzogen, das kennen wir auch aus dem Christentum. Sie wird aber auch nicht geschlossen, indem Familien sagen, arrangierte Ehe, ihr geht's zusammen. Sondern das entscheidende Christliche war immer, eine Ehe ist dann der Fall, wenn zwei Menschen zueinander Ja sagen. Und ich sage jetzt ganz klar, wurscht, was die Eltern sagen, wurscht, was die Kultur sagt. Das hat das Christentum als Idee in das abendländische Gefüge gebracht, nicht immer durchgehalten. Also wenn Sie jetzt zurückgehen ins 13., 15., 16. Jahrhundert, natürlich hat es arrangierte 18, ich will jetzt ja keinen historischen Überblick bringen, aber die Idee ist da und erst in der Aufklärung und später dann im 19. und 20. Jahrhundert ist es durchgebrochen. Natürlich gab es auch andere Dinge wie die höfische Minne oder die hedonistischen Liebeskonzepte der Renaissance, aber diese Idee, aus reiner freier Entscheidung wären wir ein Liebespaar, hat natürlich sofort ein Problem gebracht. Das eine ist, die Ehe, eine Ehe soll Bestand haben. Aber Liebe ist vergänglich. Und diesen Widerspruch, den haben wir immer in unserer Vorstellung von einer Liebesbeziehung. Schon im 19. Jahrhundert hat man daher gesagt, die Ehe soll mit romantischer Liebe beginnen, dann in partnerschaftlicher Liebe und vernünftiger Liebe weitergeführt werden. Also was irgendwie verliebt beginnt, soll irgendwie sehr vernünftig weitergeführt werden. Nun, ich bin dem nicht so weit. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe, dass wir hier sozusagen die Liebe neu auch konzipieren und neu reflektieren. Und wenn wir den Paartherapeuten folgen, dann haben sie es versucht zu formulieren. Wenn sie sagen, Liebe ist eine schöne Erfindung der Natur, um Bindung zwischen zwei Menschen entstehen zu lassen. Ich habe hier bewusst eingefügt, Bindung zwischen zwei Menschen, seien sie nun lesbisch, seien sie schwul oder gay, seien sie bisexuell, transsexuell, queer, intersexuell oder asexuell. Also die sexuelle Orientierung ist sozusagen für die Bindung nicht das Entscheidende, sondern die persönliche Gestaltung dieser Bindung. Und was hier auch ist, Liebe, hier im Sinne zunächst einmal des Verliebtseins, würde bedeuten, dass Menschen eingeladen werden, aufeinander zuzugehen, dass sie aber dort dann Bindung herstellen. Und das wäre dann eher ein kognitiver, rationaler Akt. Bindung herstellen hat was mit Kompetenzen zu tun, dass sie an dieser Bindung arbeiten. Sich verlieben bedeutet Bindung herstellen, lieben bedeutet Bindung erhalten. Es ist bekannt, dass nicht die ursprüngliche Liebe, Attraktivität, Status, Intelligenz oder Sexappeal einer Partnerschaft längerfristig aufrechterhalten, sondern Kompetenzen. Also wenn Sie wollen, diese Beziehung im Sinne der Emotion kann sich verflüchtigen, aber die Bindung hergestellt durch Kompetenzen, durch meine Arbeit an Beziehung kann die Bindung vertiefen und jetzt kommt's. Es gibt auch, und das ist die gute Nachricht, Emotion, Verliebtheit aufgrund einer guten Bindung. Und wir gehen in ein Wechselspiel. Wir brauchen sozusagen die personale Emotionalität, aber wir brauchen auch die personale Entscheidung. Wenn Sie so wollen, dann ist das ursprüngliche kirchliche Ideal von Bund, Zweites Vatikanum, und Vertrag, Institution, auf eine personale Ebene gehoben. Also wir haben hier die personale Entscheidung füreinander, aber wir haben auch das Tun der Liebe. Es gibt einen guten Ehetherapeuten, der spricht deshalb vom Lob der Vernunftehe. Und er kritisiert sehr unser westliches Ideal, Er ist selber ein westlicher Mann, der Herr Retzer, der bei uns groß geworden ist. Er kritisiert sehr diese reine Liebeshochzeit, wo es heißt, das Gefühl ist alles, nicht? Und wo dann Menschen sagen, ja, das Gefühl ist weg, wir haben uns nicht mehr zu sagen. Und wo wir sagen würden, ja, jetzt beginnt's, jetzt beginnt die Arbeit an der Bindung, sodass das Gefühl wieder kommen kann, nicht? Wo er sagt, die Unterschiede der beiden Organisationsformen der Liebesbeziehung und der Ehe sind unübersehbar. Die Herausforderung besteht in der Handhabung einer kunstvollen Balance, einer Realisierung und Akzeptanz von Widersprüchlichkeit. Und in diesem Zusammenhang möchte ich sehr Papst Franziskus in seiner Amoris Laetitia spricht er, die eheliche Liebe ist die größte Freundschaft. Ich weiß nicht, ob er Nietzsche zitiert hat, aber der hat schon gesagt, es gehört eine Portion Talent für Freundschaft dazu, um eine Ehe zu bestehen. Und was er damit sagen wollte, ist, Ehe ist nicht immer nur dieses Hux-Gefühl, sondern sehr oft auch dieses Arbeiten. Sodass wir sagen können, Fortun, Passung, Talent, Entscheidung, Besonderheit, Engagement und Wille machen das Gelingen einer Partnerschaft wahrscheinlich. Nicht 100% sicher, aber wahrscheinlich.
Was in der katholischen Kirche noch nicht möglich ist, sollte es werden, sagt Lena. Ein Scheitern der Beziehungen, eine Trennung oder eine Scheidung muss möglich sein. Die Kirche muss dafür Vorgangsweisen entwickeln.
Was wir sofort sehen können, ist, dass es halt nicht immer passt und dass Entscheidungen auch schiefgehen können und dass trotz Engagement und trotz gutem Willen die Ehe schlicht und ergreifend auch getrennt werden kann. Und was meines Erachtens ganz wichtig ist, dass wir in allen unseren Konzeptionen von Beziehung die Trennung mitbedenken. Wir brauchen so etwas wie ein Mitbedenken von Scheitern, Trennung und Neubeginn. Ich darf scheitern in meinem Leben. Das ist die christliche Botschaft. Ja? Ich muss nur wissen, wie ich das mache, wie ich das kommuniziere, wie wir auseinandergehen. Die Not ist groß. Denken Sie, wir haben 19 Frauenmorde in Österreich. Wir sind sehr, sehr führend in Österreich. Das heißt, hier gab es keine Kultur der Trennung. Hier gab es Macht bis zum Tod. Und wenn Sie bedenken, dass die Morde nur die Spitze des Eisberges der Gewalt sind, dann wissen Sie, wie oft es auf anderen Ebenen in ähnlichen Situationen schief geht. Das heißt, Kirche muss sich etwas überlegen, wie es so etwas gibt wie Scheitern, Trennung und wieder Neuanfang. Das schwedische Ideal könnte sein, als Paar können wir jederzeit auseinandergehen, als Eltern sind wir lebenslang verbunden. Das ist dort kulturell entwickelt worden. Die Schweden sind keine andere Kultur, sondern Menschen, die ein Problem sind und Entscheidungen treffen. Und deshalb haben sie so etwas entwickelt. Kultur ist nicht etwas Gegebenes, ja, oder so wie Gene, sondern Kultur entsteht über Entscheidungen, die Menschen in einer bestimmten Situation treffen. Und daher mein Plädoyer, dass wir in allen unseren Überlegungen genau diese Kultur entwickeln. Ja, damit meine ich, dass wir sozusagen dieses Verständnis von Liebe etwas von der Vergangenheit in die Zukunft retten, das Liebespaar oder die Liebesbeziehung, die romantische Liebesbeziehung sich sozusagen weiterentwickelt in eine Liebesbeziehung, die sowohl aus Gefühl als auch aus Entscheidung trifft, nicht? Die eben nicht rein auf diese Entwicklung ist. Die Gefahr ist sehr groß, dass wir heute Liebe reduzieren auf Gefühl und hier noch auf sexuelles Gefühl. Damit komme ich zum Nächsten, was der Kirche und uns allen ein großes Anliegen sein muss, dass es so eine Entwicklung gibt von der sexuellen Fortpflanzung zur Sexualität als kulturellen Erlebniswelt. Was heißt sexuelle Fortpflanzung? Ich meine hier ganz klar die eheliche Lehre oder die sexuelle Lehre der Kirche. Ich habe Ihnen hier Humane Vitae zitiert. Da steht ganz klar, indem die Kirche den Menschen die Beobachtung der Normen des Naturgesetzes einschärft, dass sie durch ihre stets gleichbleibende Lehre auslegt, lehrt sie, dass jeder eheliche Akt offen bleiben muss für die Weitergabe des Lebens. Und Sie wissen, außerhalb des ehelichen Aktes gibt es in dieser Vorstellung ja kein sexuelles Leben. Wir wissen schon, dass die Realität anders ist, aber ich beziehe mich auf die Lehre. Und was im Hintergrund steht, ist so das Kennzeichen einer traditionellen Sexualität. Und sagt deshalb traditionell, weil in der Geschichte die Kirche auch mit den staatlichen Stellen verbunden war und dann so etwas herausgekommen ist, ich möchte es hier nennen als lustfeindlich. Sie wissen, dass die Erbsünde oder die Konkupiszenzia, das war ja eigentlich das Begehren. Und der eheliche Akt war immer erlaubt, wenn er zur Fortpflanzung führt und möglichst ohne Begehren. Das Begehren sollte nur so groß wie notwendig und so wenig wie möglich sein. Es gab in der Geschichte immer Theologen, die das unterschiedlich gesehen haben, selbst Päpste. Aber wie gesagt, wir haben hier jetzt nicht Geschichte, aber das ist sozusagen das. Es musste heterosexuell sein, ehebezogen, fortpflanzungsorientiert. Sehr, sehr einseitig, wenn Sie so wollen. Und da die Änderung, die wir heute haben. Nicht? Auf der einen Seite die Frage, was ist Natur? Die Frage ist, es wäre eine ganz große, lohnende Frage, welche Funktion in der Natur hat Sexualität? Ja? Nicht zwingend Fortpflanzung. Es gibt in der Natur viele Fortpflanzungsmöglichkeiten und die heterosexuelle Fortpflanzung ist nicht die gescheiteste, die ist sehr riskant. Ich muss sozusagen das Erbgut trennen, nicht? Und da kann vieles herauskommen. Wir können nicht einfach nur sagen, Sexualität ist einfach Fortpflanzung, sondern es wurde im Laufe der Zeit miteinander verbunden. Und Sexualität ist auch kein Triebgeschehen. Wir können im Menschen, ich bin jetzt Psychoanalytiker, ein Jünger Freuds, mein Säulenheiliger hat es zwar gesagt, aber ich kann es trotzdem sozusagen kritisieren. Nein, es ist kein Triebgeschehen, es sind Bedürfnisse. Es ist eine Lebensenergie, keine Frage, nicht? Es hat sich von der Naturmacht in ein kulturelles Erlebnisfeld verändert. Wenn Sie heute Jugendliche fragen, dann ist Sexualität eine Möglichkeit der Kommunikation, die mitläuft, die präsent ist, die aber sicher von dem, was wir, wenn ich so jetzt schaue, was wir noch erlebt haben, zu warten, dass es endlich und dann das große und tolle Ereignis und so weiter, wie es ja auch in manchen Sonntagspredigten immer wieder gesagt worden ist, das Tolle der Ehe und so weiter, nicht? Das ist heute nicht mehr. Es ist eine Möglichkeit im Leben. Dannecker hat es noch mehr anders formuliert, von einem Drama hin, das erste Mal, und dann zu einer angenehmen Freizeitbeschäftigung. Ich kann es immer wieder machen. Ich komme dann noch zu den negativen Dingen. Das heißt, was wir brauchen, ist die Anerkennung dieser Sexualität als Möglichkeit des Gespräches zwischen Menschen, als Möglichkeit des Menschen, auch des Gespräches mit sich selbst, des Guttuns, der Lust, wo Sie sehen, dass wir heute von einer Verhandlungsmoral sprechen. Gut ist nicht mehr das, was erlaubt ist, sondern gut ist das, was uns gut tut. Und hier kommt auch das, was die Schweden uns gesagt haben, dass vor jedem sexuellen Akt es Einverständnis braucht. Und sexueller Akt ist eben nicht nur Koitus. Auch Küssen, auch Umarmen, die Vielfalt der Möglichkeiten, die ich jetzt gerade, ich habe viel mit Sterbenden zu tun, im Alter erlebe, wenn der Koitus nicht mehr geht, aber auch die Vielfalt der Möglichkeiten, die sozusagen in jungen Jahren eine Möglichkeit darstellen, sehr oft im patriarchalen Zeitalter unterbewusst, diese Vielfalt, es braucht für alles ein Einverständnis. Ein Kuss ist ein Kuss. Früher hätte man gesagt, wenn sie mich dann schon küsst, dann gehen wir ins Bett. Das ist heute nicht mehr. Ein Kuss ist ein Kuss. Und ob man dann ins Bett geht, das ist dann Verhandlungssache, Einverständnis. Nur deshalb, weil wir uns umarmen, muss das nicht heißen, dass wir im Bett sind. Das ist Konsens, das ist Verhandlungsmoral. Die Schweden haben es ins Gesetz gegossen. Wir sind da noch nicht so weit. Aber das Ideal unter Jugendlichen erlebbar ist vorhanden, auch wenn es sehr oft gefährdet ist, weil auch hier sich Machtbeziehungen einbringen. Das, was Sie auch erleben, dass sozusagen Sexualität eben verschiedene Sinnebenen hat. Es kann Lust sein, es kann zur Beziehung beitragen, es kann wichtig sein für meine Identität und es kann wichtig sein für die Fortpflanzung. Und das muss nicht auf einer Linie sein. Es ist eine kulturelle, subjektive Leistung, wenn ein Mensch das integrieren kann, wenn der hier die Balance halten kann. Wann bin ich eher lustbedingt, wann ist Beziehung und dergleichen. Ja? Das ist herausfordernd und das ist die Aufgabe von Beratung, auch wir haben hier eine Gruppe von Sexualpädagogen, die mit Menschen arbeiten, dass sie das alles bearbeiten können und dass sie das alles integrieren können. Aber selbstverständlich, diese Selbstverständlichkeit hat auch Schattenseiten, denn die Präsenz der neuen Medien geben ja viel, viel mehr Möglichkeiten. Also wenn ein Bursch meiner Generation noch ganz heimlich in den Store gehen musste und sich dort eine Sexzeitung, die Praline, die eh keine war, also so ganz verschämt, dann haben sie heute mit dem Smartphone alles, nicht? Und wir haben auch Schattenseiten, keine Frage. Pornografie, Online-Dating, käuflicher Sex im Übermaß kann zu Sucht führen. Wir haben diese Problematik. Wir haben die Problematik, dass viele Menschen hier in ein Doppelleben abfahren und dass viele Menschen sozusagen von dieser Pornografie geprägt, natürlich prägt die auch ihr Leben, nicht? Und es ist gerade problematisch, wenn Jugendliche mit dem groß werden, dass sie schon mehr pornografische Darstellungen des Koitus gesehen haben, als mit der eigenen Freundin erlebt. Die eigene Freundin kann damit nicht mehr mithalten. Und hier müssen wir natürlich steuernd eingreifen, die Beratung, Sexualpädagogik und dergleichen. Auf dieser Ebene gibt es sozusagen neue Herausforderungen, wo wir reflektieren müssen und steuern müssen. Aber die grundsätzliche Anerkennung der Freiheit und der Selbstverständlichkeit von Sexualität darf dadurch nicht verloren gehen.
Dr. Erich Lehner geht aber noch weiter. Der studierte Theologe fordert auch, dass die kirchliche Sexualmoral umgeschrieben werden muss.
Es gibt einen massiven Grund, warum das so sein muss. Das sind die ganzen Vorfälle des sexuellen Missbrauchs durch die Kirche, durch kirchliche Amtsträger. Wir dürfen das nicht banalisieren als Verfehlen einzelner Personen, sondern das ist ein riesenstrukturelles Problem, wo sozusagen Amtsträger als in persona Christi Agens, wie das so schön heißt, hier das oft missbraucht haben, indem sie auch Beicht und Ritual und alle diese Geschichten. Das heißt, was wir brauchen, ist strukturelle Veränderung auf die Frage, wer da kommt und so. Aber was wir auch brauchen, ist eine andere Sexualmoral. Weil gerade dies ist der Bankrott der kirchlichen Sexualmoral, wo für Amtsträger, oder ich habe jetzt im Ohr den Kardinal Schönborn, wie er gesagt hat, in Zukunft brauchen wir andere Rekrutierung und so. Ich habe es heute schon einmal so formuliert, was heißt es dann? Wenn da ein junger Mann kommt und der wird dann gefragt, und wie ist das mit ihrer Sexualität, dann kann er eigentlich nur sagen, na, ich habe keine. Weil wenn er ehelos ist, dann gibt es das nicht. Ja? Und wenn er sagt, ja, das, ich habe Gedanken gehabt oder so, dann müsste er sagen, ja, ich habe Unkeusches gedacht. Also, na, wir wissen schon, dass die Realität anders ist, aber ich möchte diesen Gedanken zuspitzen, ja? Dass eigentlich das auch eine Bankrotterklärung ist der Kirchensexualmoral, die nicht anerkennt, dass es neben den Normen noch andere Formen gibt.
Das war ein Fokus heute zu Beziehungen im Wandel der Zeit. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.